Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI Ausgabe Nummer 26. Das Jahr ist ja jetzt schon einige Wochen alt, Ende Januar, und trotzdem werden Ronny und ich heute nochmal das letzte Jahr Revue passieren lassen und wir überlegen uns mal, wir schauen mal in die Zukunft und gucken mal in die Glaskugel, was uns gegebenenfalls 2025 in der KI-Welt erwartet. Dazu mehr nach dem Intro.
Herzlich willkommen zu Fokus KI, dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier ist dein Host und Gastgeber, Stefan Ponitz.
Ja, nicht nur der Stefan Ponitz, auch der Ronny Siegel ist dabei. Ronny Siegel ist Unternehmer und Inhaber bei den Conversion Junkies, außerdem ist er Out-of-the-Box-Denker und ihr findet ihn auf seinem privaten Blog unter ronny-siegel.de oder auf einer seiner Firmenwebseite conversion-junkies.de. Hallo Ronny, wie geht es dir?
Ja, grüß dich Stefan, und ich fand deine Einladung so schön, gerade so zum Ende des Monats, ne? Weil schauen wir mal, ne? Vielleicht werden wir schon wieder überrannt von den ganzen KI-News, die es in den letzten Wochen so gab und bei uns so reingeflattert sind.
Ja, mir ging ja auch so durch den Kopf, wie ich mich natürlich für diese Episode vorbereitet habe, dass man aufpassen muss, dass man jetzt nicht noch die Dinge highlightet, irgendwie, die schon im neuen Jahr passiert sind, nämlich was in den letzten 4 Wochen irgendwie alles rausgeputzelt sind. Wir wollen heute nochmal nach dem Jahr 2024 schauen. Was hat uns eigentlich da begeistert? Es ist so viel passiert. Es ist unglaublich eigentlich. Also wir gehen gar nicht alles mit rein. Wir nehmen mal so unsere Top-Highlights mit rein. Vielleicht noch kurz vorweg, wer bin ich? Mein Name ist Stefan Born und ich bin Berater und Experte für digitale Marketing- und Vertriebsstrategien sowie für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Unternehmen ist Focus-E-Commerce und ihr findet diese Folgen auch unter focus-ki.de. So, Ronny, 2024. Wow, was ein Jahr, oder?
Das ist definitiv. Also das ist ja auch so, mal nochmal so Revue passieren lassen. Wir hatten ja Anfang 2024 eine schöne Folge aufgenommen und hatten ja damals schon ein paar Prognosen abgegeben, was alles so eintreten könnte. Und wenn du Lust hast, werf mal kurz einen Blick darüber zurück. Was ist denn davon eingetreten, was wir erwartet haben?
Da war der Podcast noch ganz jungfräulich Anfang letzten Jahres. Ne? Das war so die dritte, vierte Episode, glaube ich, von diesem Podcast. Ja, du hast dich ja schlau gemacht und hast nochmal geguckt, was wir da so erzählt haben. Ronny, was haben wir erzählt? Was ist davon eingetroffen?
Also definitiv hatten wir ja ganz, ganz groß eben prophezeit, dass das ganze Thema Video-KI eben einen Durchbruch eben erreichen wird. Und wir können sagen, jein. Also ich würde sagen, bis Anfang Dezember hätten wir ein ganz klares Nein gesagt. Dann kam der Dezember und man musste das aus dem Nein ein Jein eben generieren, weil ja doch ein paar Tools veröffentlicht wurde. Also nicht bloß das Sora-Tool, sondern ja auch Google hat ja nachgelegt mit seinem eben Video-Tool. Bisher nicht nutzbar, deswegen sage ich trotzdem weiterhin ein klares Nein. Es ist nicht das eingetreten, was wir erwartet hätten im Bereich Video-KI.
Ah, jetzt ist ja natürlich die Frage Feintuning der Erwartungen. Was sind denn so Erwartungen gewesen und was nicht gewesen? Und für mich ist es tatsächlich, und ich habe das so bei mir auch auf der Liste, ist es so das Thema, was sich am meisten oder am stärksten fortentwickelt hat 2024. Ne? Also jetzt mal unabhängig davon, ob wir diese Tools noch schon nutzen können oder nicht, sie sind auf jeden Fall da. Ne? Ob das jetzt Sora ist, was im März kam. Und du hast natürlich ein Tool hast du übersprungen, was, sag ich mal, im Juni dann ein bisschen für Furore gesorgt hat, nämlich das war ja Runway ML Gen 3, wo im Prinzip alle gesagt haben, das ist eigentlich der Sora-Killer und das können wir alle nutzen. Ne? Das war sofort frei verfügbar. Aber ja, du hast recht, Google hat nachgezogen mit WO2 im Dezember. Das Problem, was ich bei den Video-KIs eigentlich sehe noch, ist, dass es eigentlich viel zu kurze Schnipsel immer sind, die dort sicherstellen lassen. Ne? Also das Maximum ist, glaube ich, bei RunML mit 10 Sekunden angegeben. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen das ausgeweitet wurde. Aber das ist so das, was typischerweise die KIs an einigermaßen vernünftigen Dingen rausschmeißen. Aber was mich schon auch beeindruckt, also nicht nur, dass die Videos inzwischen echt ja absolut realistisch sind, sondern auch die Funktionalitäten dahinter, dass du mit einem Bild starten kannst, dass du ein Video hochladen kannst als Vorlage, wo du Dinge austauschen kannst. Das finde ich schon beeindruckend. Also ich fand schon, es ist schon das Videojahr schlechthin gewesen, nachdem 23 vielleicht eher so das Large Language Model Jahr war, aber 24 doch das, wo die Video-KIs deutlich, ordentlich an Qualität zumindest zugelegt haben.
Also vielleicht muss man da noch dazu sagen, meine Erwartungshaltung wäre gewesen, dass die KI-Tools erstmal in der Dimension eben sich entwickelt hätten, wie man das eben bei der Bilder-KI eben 2023 und natürlich auch Anfang 2024 noch gesehen hat. Das ist persönlich für mich jetzt nicht eingetreten, zumal es eben nicht so in der Form, also du bringst ja gerade ran, dass eben Runway ML man durchaus verwenden kann, aber man hat natürlich nicht so viele Player gehabt, mit denen man eben so gut rumexperimentieren konnte, und mit denen man rumexperimentieren konnte, da waren meiner Meinung nach, also das, was ich so gesehen habe, die Ergebnisse bei Weitem nicht so gut, wie man das eben in der Zwischenzeit von Bilder-KIs, also von Bilder-KIs redet man ja gar nicht mehr, da erwartet man einfach, dass das Ergebnis geil ist.
Mhm. Ja, okay. Also wir gucken ja dann gleich, was wird uns 2025 bringen. Mein Vergleich ist tatsächlich so ein bisschen, wenn ich mir so die Large Language Models, also so weit verbreitet natürlich ChatGPT irgendwie anschaue, dass auch, sag ich mal, sich 23 erst so richtig durchentwickelt hat, Anfang 23 eher, okay, es war schon faszinierend alles, aber richtig gut wurde es dann auch erst Ende 23, Anfang 24. Und ich glaube, bei den Video-KIs wird es schon ähnlich sein. Wir haben jetzt so ein Level, wo man sagt, ja, man kann irgendwie Videos erzeugen. Du hast natürlich recht, du hast noch viele Fehler irgendwie mit drin. Es ist noch sehr begrenzt, das Ganze. Du kriegst keine sauberen Übergänge. Am Ende brauchst du doch wieder eine Schnittsoftware irgendwie, um die Dinger irgendwie aneinander zu kleben. Aber wir gucken gleich mal, was uns 2025 erwarten lässt. Ich glaube, da wird viel Musik auch noch drin sein. Okay, also Erwartungen 2024 für Bild-KI bei Ronny nur so ein Jein.
Video-KI.
Video-KI, genau, Video-KI, sorry. Video-KI, so ein Jein. Ich würde auch ein Jein, aber mit Sternchen geben.
Okay, perfekt, super. Ja, dann hatten wir gesagt, dass sich die eigenen GPT-Modelle und Anwendungen, dass wir die natürlich stark an, ja, stark zunehmen werden, eben in der Anwendung her. Persönlich hätte ich vermutet, dass eben gerade, wenn man sich diesen GPT-Store eben anschaut und eben um den der Hype, der um diesen GPT-Store gemacht wurde, dass sich das wirklich viel, viel mehr etabliert, zumal ja auch ChatGPT damals angekündigt hatte oder das so hat durch einen O-Ton durchklingen lassen, dass man das Ganze vielleicht irgendwann mal monetarisieren kann.
Genau, ja.
Ist alles nicht eingetreten? Irgendwie nutzt man GPTs, ja, im eigenen Umfeld, aber dieser große Durchbruch, dass man sagt, man hat jetzt wirklich einen GPT-Store, den man eben mit so einem App-Store vergleichen kann, sehe ich aktuell nicht.
Nein, da bin ich bei dir, da sind wir komplett einheitlicher Meinung. Ich habe mich auch gewundert, dass die Monetarisierung nicht stattgefunden hat. OpenAI hat das immer angekündigt. Und ich glaube, durch die Monetarisierung, und das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem des GPT-Stores, dass eigentlich jeder seinen Bullshit da irgendwie reinbringen kann irgendwie, ne? Also es findet überhaupt keine vernünftige Qualitätskontrolle statt und es gibt auch keine Filterung. Und da wäre die Monetarisierung ein guter Schritt gewesen, weil auch durch Monetarisierung Qualität gefiltert wird an der Stelle, ne? Wenn wirklich Entwickler dort sehen, dass dort ein Geschäftsmodell irgendwie zustande gekommen wäre, dann hätte man auch mehr Qualität gehabt. Und so kann jeder halt im Prinzip seine Prompts irgendwie in einen eigenen GPT packen und da reinposten und das Ding ist voll mit Bullshit. Muss man halt wirklich auch so sagen. Ne? Da gibt es Perlen drunter, das mag durchaus sein. Ich merke auch, dass der Store sehr stark für Werbung inzwischen benutzt wird, ne? Über API-Schnittstellen von irgendwelchen Tools, die dann sagen, ja, hier hast du deinen eigenen GPT. Und wenn du es dann ausprobieren willst, merkst du dann, okay, brauchen einen kostenpflichtigen Account. Zum Beispiel Canva macht das so. Ne? Canva hat einen eigenen GPT da irgendwie im Store, aber wenn du irgendwie da was Vernünftiges machen willst, brauchst du einen Canva-Account, musst dich da anmelden, musst dafür bezahlen. Also auch solche Dinge finden sich dort. Sehr schade mit dem GPT-Store. Weil das wäre wirklich ein Riesenpotenzial gewesen, glaube ich, um GPT da noch, oder vor allem auch jetzt den Wettbewerb. Wir sprechen vielleicht gleich nochmal über Google 2024, um da aber auch den Wettbewerb, den Vorsprung einigermaßen gut zu halten, ne?
Ja, vor allem wäre es eben auch interessant gewesen, das wirklich eben einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. Und ich sehe das aktuell, dass eigentlich die großen Gewinner im letzten Jahr wirklich diese Automatisierungsplattform sind, wo man also die verschiedenen Modelle eben über die APIs anbietet. Du hast das ja gerade auch erwähnt, dass eben der GPT-Store für Werbung genutzt wird, um eben eigene Dienste mit dieser API eben zu bewerben. Aber das ist so. Also zumindest in dem gesamten IT- und Entwicklerbereich, also da wird halt sehr, sehr viel darüber gesprochen, dass man mit einfachen Automatisierungstools genau das machen kann, was man sich eigentlich von dem GPT-Store hat erhofft.
Ja, Ja, ich glaube, die Automatisierung, ich meine, hört mal gerne in die Folge 17 rein, da haben wir sehr ausführlich über das Thema Automatisierung gesprochen, auch über verschiedene Tools, die wir da haben. Ich glaube, am Ende sind die MyGPTs noch lange nicht auf dem Level, um irgendwie eine Alternative zu Automatisierungsplattformen zu sein, aber es hätte natürlich, sag ich mal, viel Prompting-Arbeit irgendjemanden abnehmen können. Ne? Oder am Ende ist es sogar so, dass man vielleicht sagen könnte, die Menschen müssen überhaupt nicht prompten lernen, weil die MyGPTs, sag ich mal, so gut trainiert sind und so gut nachtrainiert sind, dass relativ einfache Anweisungen reichen, um gute Ergebnisse zu liefern. Okay, ja, also das, eingetroffen.
Okay, gut, okay, machen wir weiter. Sonst schweifen wir zu sehr ab.
Was haben wir noch?
Zwar, wir hatten gesagt, dass KI die Sprachbarrieren überwinden wird. Muss ich persönlich sagen, es wird immer besser. Also wir sind noch nicht beim Bubblefish angekommen, aber es wird immer besser. Also auch wenn man gerade mal, also als jemand, der gerne YouTube-Videos anschaut und dann eben auch mit dieser automatischen Übersetzung eben agiert, gerade bei eben, das haben wir nun auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man sich eben japanische Videos anschaut von Japanern und dann sieht man die automatische Übersetzung eben in Englisch oder Deutsch und testet das aus. Verdammt gut. Also das wird wirklich immer besser.
Ja, also ich verstehe es ehrlich gesagt auch immer noch nicht. Also ich bin total baff, dass Google dort nicht nachschiebt. Also ich hatte ich damals, glaube ich, auch in der Folge gesagt, erwartet, dass eigentlich Google nicht nur eine vollautomatisierte Transkription in der eigenen Sprache anbietet, sondern tatsächlich auch eine Synchronisation in der eigenen Sprache anbietet. Da sind wir noch weit von weg, zumindest von der automatisierten Synchronisation. Und das wundert mich total, weil ich sag mal, die Technik ist ja eigentlich da. Es geht jetzt nur noch um die Umsetzung und ich weiß nicht, was daran so schwierig sein kann, das am Ende einzuführen an der Stelle. Gerade das Sprachthema, finde ich, hat sowieso enorm zugelegt. Also auch die Qualität an Sprache, wenn man sich anhört, wie KI-Sprache 2023 geklungen hat und wenn man sich heute das anhört, ist das. Ich meine, wir haben über Notebook LM gesprochen, wir haben über die Podcasts, die dort generiert werden. Das ist extrem faszinierend und extrem nah am Menschen dran. Und deswegen verstehe ich das ehrlich gesagt auch nicht, warum man es nicht macht. Und du hast in den ein oder anderen Folgen, wo wir über Perplexity gesprochen haben, immer so schön gesagt, ja, ab jetzt steht mir ja eigentlich die ganze Welt des Internets offen. Ne? Also vielleicht hat man früher primär deutsche Seiten, vielleicht ab und zu auch mal englische Seiten, aber jetzt kann ich ja alle Sprachen, der ich nie mächtig war, werden mit Perplexity plötzlich zugänglich. Das Gleiche gilt natürlich am Ende auch für YouTube, ne? Da bewegen uns wahrscheinlich primär so in unserer eigenen Sprachbubble irgendwie drin, vielleicht ab und zu auch mal englische Videos irgendwie mit dabei. Aber ich gucke ganz selten nur japanische YouTube-Videos. Aber wie geil wäre das denn dann, wenn dann eine automatisierte Übersetzung da ist, Zugriff einfach auf alles zu haben? Ja, schade. Das ist tatsächlich noch nicht gekommen. Ich bleibe aber dabei. Das kann nicht so schwierig sein. Komm, ich hau das jetzt einfach raus schon mal für 25. Das kommt 25.
Okay, alles gut. So, dann hatten wir prognostiziert, dass die KI-Tools immer mehr und mehr in Alltagstools integriert werden. Also damals hatten wir gesprochen eben von der Microsoft Copilot. Muss ich persönlich sagen, ja, ist in der Form zwar jetzt noch nicht so gang und gäbe, ist aber eingetreten.
Ist eingetreten, wobei der Copilot vielleicht das schlechteste Beispiel.
Hat die Konkurrenz wieder nachgezogen, ja.
Für die Integration von KI in Tools ist. Wir können auch, vielleicht machen wir da nochmal eine Folge irgendwie drüber, weil ich finde das schon ganz spannend, wie wir in Zukunft KI nutzen werden. Werden es spezialisierte Tools sein oder wird es die KI, die in den Tools drin ist? Eigentlich ist es ja tatsächlich inzwischen so, ne? Es gibt kein neues Tool mehr und kein Update mehr, ohne dass nicht irgendwo mit drin steht, jetzt wird irgendwie KI genutzt. Die Frage ist, wie hoch ist der Nutzen dann tatsächlich, der dort mit drin steckt und wie schnell sind auch dort Update-Zyklen, kommen die überhaupt mit nachher? Also nicht nur rein von den Modellen her, das ist noch das Einfachste wahrscheinlich, die abzugraden, aber auch von den Funktionen her, ne?
Ja.
Was ist so Kernkompetenz und was ist keine Kernkompetenz von Tool-Herstellern? Das ist dann die große Frage.
Okay, und dann hatten wir als letzten Punkt natürlich den gesellschaftlichen Punkt mit nochmal mit angesprochen, dass wir eine starke Transformation, also durch KI im gesellschaftlichen Kontext sehen. Muss ich persönlich auch sagen, die Diskussion wird immer stärker darüber, also dass man sich damit auseinandersetzt, zumindest aus unserer Blase nehmen wir das ja so wahr. Aber dass es jetzt so wirklich diesen extremen Umbruch schon gab, hört man hier und da mal, aber habe ich so in der Größenordnung, wie ich es vermutet hätte, auch noch nicht gesehen. Also es geht doch eher alles so homöopathisch gefühlt.
Ja, können wir auch gleich nochmal, wenn wir über 2025 sprechen, da denke ich auch, da ist noch Luft nach oben. definitiv. Die Frage ist natürlich immer, wie in unserer Bubble, was erwarten wir uns, ne? Dass jetzt jeder nachher so mit den Tools umgeht, wie wir das tun, weil wir damit jeden Tag irgendwie rumspielen. Am Ende ist es da ja wieder die Frage, inwieweit zieht KI in Alltagstools ein, ne? Ich sag mal, in Android ist es schon in vielen Punkten tief drin. Immer noch nicht tief genug. Ich meine, da könnte Google auch viel, 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 viel mehr machen im Android-Betriebssystem. Apple kam überhaupt nicht hinterher. Aber das werden natürlich die Bereiche sein, wo der normale Mensch außerhalb unserer Bubble-KI Berührungspunkte haben wird, ne? Wenn sie solche Geräte nutzen, die KI in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Und das ist in der Tat ja aus dem einen oder anderen Grund, zumindest auch bei uns in Europa, noch nicht eingezogen, ne?
Also man kann vielleicht, also aus meiner Beobachtung zumindest, aus meinem Umfeld sehe ich halt, dass immer mehr in der Zwischenzeit eben wirklich weggehen von Google und sich eben Perplexity zuwenden. Aber auch das ist erst so in dem letzten Vierteljahr passiert, dass es immer mehr und mehr in den Fokus rückt. Und ich höre auch immer von mehr Menschen, die sagen, na, ich habe mich jetzt mal intensiver mit ChatGPT beschäftigt. Wohlgemerkt, ja, das sind ja 2 Jahre jetzt schon vergangen. Und jetzt, ich habe so das Gefühl, dass ganz, ganz viele jetzt an dem Punkt anfangen, an dem die, ich sag mal, Tech-Nerds vor 2 Jahren begonnen haben.
Ja, das sehe ich genauso. Das ist mir auch zwischen den Jahren an Weihnachten aufgefallen, wie die Familie da war, wie plötzlich immer mal zwischendurch irgendwie mal ChatGPT gefallen ist als Begriff, was ich so vorher nie aus diesem Umfeld irgendwie gehört habe. Ne? Und plötzlich sagen sie, frag doch mal ChatGPT. Ne? Plötzlich kommt es bei allen an, dass es diese Tools gibt und dass man mit denen irgendwie arbeiten kann, ja. Aber am Ende, glaube ich, hast du recht, die Integration kann immer noch tiefer sein, auch in dem Alltag. Ne? Das ist noch irgendwie, bleibt immer noch so ein bisschen Tech-Spielzeug irgendwie.
Okay, dann Stefan, möchtest du mal einen kurzen Rückblick dazu machen, was du für eben Wow-Entwicklungen im letzten Jahr gesehen hast, was dich so beeindruckt hat?
Naja, also ich habe ja schon gesagt, für mich steht Video da eigentlich relativ weit vorne. Das sehe ich vielleicht leicht anders, als du das siehst. Ich glaube, dieses, was ich von Runway ML2 kenne und alles, was vor Sora war, da gab es plötzlich doch einen Riesensprung nach vorne, was die Qualität angeht. Das hat ja auch als einen Grund, warum Sora, sag ich mal, so komplettes Medienecho bekommen hat, Februar, März 2024, weil plötzlich Videos wirklich komplett fotorealistisch waren und andere haben dann nachgezogen. Ob das Runway war oder ob das dann Google mit Veo war, können wir in Europa noch nicht nutzen. In den USA ist schon da, die Videos ist schon begeisternd. Aber ja, ist das noch nicht auf dem Level, dass man sagt, ich baue jetzt irgendwie so mein eigenes Video. Aber die Qualitätssprünge, die da sind, die finde ich schon sehr faszinierend. Das hat mich schon sehr angetan. Was wir eben gesagt haben, ist dieses Thema Large Language Models. Ich glaube, dass sie weitgehend im Alltag angekommen sind. Hängt ein bisschen davon ab, wie tech-affin bin ich nicht. Ein großer Gamechanger, sage ich mal, war für mich da auch im Sommer, wie die neuen Voice-Modelle von OpenAI auf den Smartphones eingeführt wurden, sodass ich per Tastendruck im Prinzip plötzlich mit ChatGPT mich unterhalten kann und zwar in einer sehr, sehr natürlichen Sprache mit Emotionen geprägt, was nochmal die Hürde auch für den Zugang zu solchen KI-Systemen für Nicht-Techies deutlich runtersenkt. Na, jetzt meint man ja gut, sag ich mal, so eine App zu installieren und einen Prompt einzugeben, ist nicht so schwer, aber für jemanden, der sich null damit beschäftigt, ist das natürlich komplett Neuland und er wird am Anfang auch wenig gute Erfahrungen haben, aber sich einfach mal mit einer KI zu unterhalten, ist halt dann doch nochmal eine ganz andere Erfahrung und nicht dieses, und was das, also das ist, ich will mir gar nicht ausmalen, wir könnten mal auch eine Folge drüber machen. Was bedeutet das eigentlich in Zukunft zwischen Mensch-Maschine-Schnittstelle, wenn wir eigentlich in dieser Form mit den Maschinen uns unterhalten können an der Stelle? Ne? Also ich sag mal, wir sind geprägt von 30, 40, 50 Jahren Tastatur und 30 Jahren Maus. Ist die Frage, wo führt das denn dann eigentlich hin? Grundsätzlich, glaube ich, sieht man tatsächlich, dass bei den LLMs die Sprünge seltener werden, aber dafür relativ gewaltig sind. Das sieht man von O1 auf, also O3. Kleiner Fact am Rande, warum nicht O2? O2 wurde übersprungen wegen markenrechtlicher Probleme mit dem O2-Konzern. Deswegen hat man dann gesagt, wir machen es gleich O3. Ist auch leider nicht für alle zugänglich oder zumindest nur relativ teuer. Aber was wir hier sehen, ist das erste Mal, das klingt schon wieder so nach Science Fiction, aber das, sag ich mal, bei bestimmten Logikmodellen, also es gibt ja so einen Test, den ARC-AGI-Test, der testet, wie nah ist eigentlich die KI an dem menschlichen Gehirn irgendwie dran. Und mit O3 ist der Mensch eingeholt worden an der Stelle, zumindest was diesen Test eingibt. Ne? Und das finde ich ist schon gewaltig. Ja. Ist gar nicht so richtig in den Medien irgendwie so hochgepusht worden, das neue Modell, vielleicht auch, weil es nicht zugänglich ist für die meisten. Aber das ist natürlich schon gewaltig. Das heißt, die Sprünge werden seltener. Dafür sind sie umso imposanter, wenn sie jetzt kommen. Und das hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge gesagt. Ich glaube, der Fokus wird für viele Anbieter auch in Zukunft einfach auf Funktionalität liegen. Und das haben wir auch im letzten Jahr schon gesehen, was an Funktionen eigentlich an den Oberflächen so mit dazukommen. Genau, und was vielleicht noch das Letzte, was für mich tatsächlich, sag ich mal, so ein Highlight war. Wir haben ja lange gelästert über Google. Ich habe mich total gefreut, dass Google es geschafft hat, so Q3, Q4 endlich mal ein bisschen Fahrt aufzunehmen, was das Thema angeht. Sie haben ja schon im Frühjahr vorgelegt mit Notebook LM, was ein ordentliches Echo hatte und was auch echt viel positive Rezensionen nach sich führte. Aber Google war ja immer so mit angezogener Handbremse unterwegs. Und bei Google weiß man noch nie so recht, okay, was wird jetzt ein echtes Tool und was ist so Spielerei von Google und wird uns irgendwie vielleicht in einem Jahr wieder weggenommen. Notebook LM, habe ich das Gefühl, hat sich etabliert, hat auch angekündigt zumindest, dass es dort ein Bezahlmodell geben soll für Notebook LM. Wahrscheinlich für diejenigen, die so ein Google One-Abo oder ähnliches haben, da soll es mit drin sein. Aber ansonsten wird es zum Teil kostenpflichtig. Und das ist auch mein Tool des Jahres. Darfst dann gerne auch mal dein Tool des Jahres. Aber mein Tool des Jahres ist Notebook LM. Die Podcast-Funktion, ich habe sie im Sommer dann direkt, ich war ja im Wald unterwegs, habe dir direkt die WhatsApp geschickt von meinem ersten generierten Podcast. Dieses Tool flasht mich einfach total. Was waren deine Highlights, Ronny?
Also ich würde wirklich einerseits, was mich richtig begeistert hat, waren eben die Flux-Modelle. Also dass man wirklich einerseits sieht, okay, wir sind in Europa vielleicht doch noch nicht so ganz eben abgehangen, sondern man erlebt immer wieder diese Überraschungen. Und das Flux-Modell ist definitiv eins davon. Also dass man wirklich auf einmal anfangen kann, eigene Modelle eben, also Bild-KI-Modelle zu trainieren auf eben vorgegebenen Daten. Und das fand ich, das war so ein Wunsch, den ich schon eben irgendwann 2023 hatte und was jetzt 2024 endlich möglich geworden ist, dass man ja seinen eigenen Stil eben trainieren lassen kann über eine KI und dann eben reproduzieren kann immer wieder. Also fand ich sehr, sehr gut. Nutzen wir aktiv eben auch schon bei uns im Firmenblog, um die Artikelbilder darüber zu gestalten. Spart ungemein viel Zeit. Und wenn man dann eben auch mal sieht, was das Ganze kostet, im Verhältnis zu dem, was es auch noch an Zeit spart, unbezahlbar.
Da machen wir mal eine Folge drüber. Dann erklärst du mal mir und den Zuhörern, wie ihr das macht.
Okay, sehr, sehr gerne. Machen wir. Ne? Und ansonsten ist natürlich mein Lieblingstool im letzten Jahr Perplexity geworden. Also googeln. Ich muss immer lachen, wenn die Leute sagen, ja, ich gehe jetzt googeln, sage ich, das Wort kannst du streichen. Das heißt jetzt Perplexity. Ja. Und das ist einfach, ich finde das einfach diese Art und Weise, wie man eben darüber anfängt zu recherchieren. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, man darf natürlich nicht alles glauben, was da drin steht. Auch Perplexity generiert falsche Daten und spuckt das aus und tut das so, als ob das eben Fakt ist. Also man muss immer die Querrecherche machen, aber es vereinfacht ungemein. Also ich weiß nicht, im Verhältnis zu wie häufig nutze ich Google, ja, vielleicht mal, um eine Adresse noch zu suchen, aber ansonsten für alles andere nehme ich Perplexity.
Ja, ich finde diese Selbstaussage, die Perplexity von sich sagt, wir sind keine Suchmaschine, sondern eine Antwortmaschine, die finde ich schon echt komplett richtig, weil man sucht nicht mehr, ne? Also ich würde auch, wenn ich sagen würde, ich gehe ins Internet suchen, bei Perplexity sucht man nicht. Das ist, weil suchen hat ja immer was damit zu tun, dass ich Ergebnisse bekomme, die ich irgendwie filtern muss, aus denen ich irgendwie was raussuchen muss, was für mich passt. Ist nicht so. Und deswegen hat Perplexity da ganz recht, wenn sie von sich sagen, wir sind keine Suchmaschine, sondern wir sind eine Antwortmaschine und man muss in Zukunft keine Dinge mehr suchen.
Man ja, vor allem der Vorteil Antwort. Ist halt, der Vorteil ist auch der, das, was du ja bei Google hast, das Problem, du gibst dir eine Suchanfrage ein, dann kriegst du halt deine Ergebnisse und dann, du startest ja immer wieder die Suche bei Null. Bei Perplexity fängst du eine Suche an in deinem Chat und wenn du irgendwann der Meinung bist, jetzt ist eben, du willst das in ein, zwei Wochen eben die Suche erweitern, dann fängst du danach an die Suche eben nochmal, reaktivierst du den Chat und fängst dort an oder machst dort weiter, wo du vor zwei Wochen aufgehört hast.
Ja, das stimmt. Also Perplexity, wenn ich eine Top 3 gehabt hätte, wäre es auf jeden Fall wahrscheinlich auch mit drin.
Ja, ich muss dir aufpassen, danke, dass du mir was gelassen hast.
Okay, Ronny, wollen wir mal auf 2025 blicken?
Machen
wir. Was sind deine Erwartungen für 2025? Was sind so deine Aussichten? Oder was sind deine Hoffnungen? Was sind deine Wünsche?
Also ich denke, wir werden, du hast ja vorhin schon die Modelle an. Ich lasse mal bewusst dieses Video-KI-Thema außen vor. Das überlasse ich dir. Da kannst du dann gerne nochmal was dazu erzählen. Aber ich gehe davon aus, dass diese Modelle, die wir aktuell schon sehen, eben auch angestoßen wieder mal von OpenAI, dieses O1 eben Modell oder O3 Modell, wo wir jetzt auch schon sehen, dass die ersten Open-Source-Anbieter auch anfangen mit diesen Modellen, also nicht mit diesen Modellen, sondern auf dieser Basis der Funktionsweise, diese Modelle, eigene Modelle zu kreieren, dass diese Modelle sich immer mehr und mehr in diesem Jahr durchsetzen werden. Und wir dadurch einen Entwicklungssprung im Bereich der KI sehen, wo wir ein bisschen an den Punkt rankommen, was wir auch schon im letzten Jahr so ein bisschen gesprochen haben, diese Agents, also wirklich Tools oder Dinge, die eben Aufgaben komplett von A bis Z erledigen.
Ja,
große Hoffnung mit diesem Jahr.
Da bin ich auch voll bei dir. Das steht auch auf meiner Liste für 2025 ganz oben. Ich glaube, das wird das Jahr der Agents werden. Es ist super, wenn wir sowas wie ChatGPT haben, was eher so eine allgemeine KI ist, wobei es keine allgemeine KI, jetzt müssen wir aufpassen mit Wortdefinition, aber das ist ja so eine KI für den Alltagsgebrauch, würde ich mal sagen, und das wird dann Agents geben, die sehr spezialisierte Aufgaben übernehmen, die auch, wo die Modelle viel kleiner sind, aber dafür hochspeziell für bestimmte Bereiche und die am Ende nicht nur eine Sache machen, sondern tatsächlich komplette Prozesse oder Workflows dann entsprechend auch abarbeiten. Vielleicht sind es dann noch mehrere Agenten, die untereinander kommunizieren oder von einem Agenten gesteuert werden. Gibt es ja heute auch schon, ist jetzt auch nicht so, dass das was komplett Neues wäre. Es ist nur die Frage, sag ich mal, wie groß wird die Verbreitung sein und wie wird der Zugang vor allem für alle sein? Bleibt das irgendwie noch so eine Geheimwissenschaft von KI-Nerds oder wird es einen offenen Zugang geben, wo man sagt, ich baue mir diese Modelle? Gibt da schon einige Tools, allerdings sind die preislich echt auch ziemlich hoch angesehen, mit denen man KI-Bots irgendwie erstellen kann. Da ist man aber locker sofort im mittleren dreistelligen Bereich, den man im Monat dafür zahlen muss. Aber das wird wahrscheinlich, sag ich mal, sich auch noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass da die Preise fallen werden, weil es einfach mehr Anbieter in die Richtung gibt, zum Beispiel durch Open-Source-Modelle oder Ähnliches, die dann gar nicht dieses ganz allumfängliche Training benötigen. Ne?
So, jetzt du.
Ja, also ich habe, für mich ist tatsächlich so, ich glaube, dass 23, 24 war für mich noch so Experimentierphase. Ich glaube, dass wir mit 25 wirklich das sehen werden, wie es mehr in den Alltag einzieht. Nicht nur in den privaten Alltag jetzt, dass jeder irgendwie so seine KI auf den Smartphones oder auf den Rechnern oder im Haushalt sonst irgendwo hat, sondern auch im Business-Kontext. Also was mich immer noch sehr gewundert hat, das war eigentlich auch so eine Erwartung für 24, dass viel mehr Unternehmen viel schneller auf KI aufspringen. Zumindest sind wir da in Deutschland ein ganzes Stück hinterher. Ich glaube, 2025 wird schon das Jahr werden, wo vielen klar wird, okay, ohne das geht's nicht mehr. Ne? Also wir sehen die Startups, die komplett in KI denken inzwischen. Und wenn ich als etabliertes Unternehmen nicht einigermaßen den Anschluss finde und sage, okay, da kann ich mithalten, dann wird dieses Startup im Prinzip, werden die ganz schnell wachsen, weil sie einfach viel produktiver und viel effizienter arbeiten, wenn sie auf KI sind. Und ich glaube, das wird 2025 schon auch prägen und beschäftigen. Ob in Deutschland, weiß ich jetzt nicht so genau. Ne? Wir Deutschen sind da so ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das wird schon noch ein Thema sein, für viele Unternehmen zu sagen, okay, sich damit zu beschäftigen, wie könnten KI-Lösungen für uns aussehen. Also ich sehe es auch in meinem kleinen Business-Umfeld, dass die Kundenanfragen, das Kundeninteresse immer größer wird nach automatisierten Tools, nach KI-Tools, nach KI-Content, wo man aber vielleicht bisher 2024 doch noch ein bisschen zurückhaltend war.
So, Ronny, also, ich will dich ja gar nicht... Kann ich dir nur beipflichten. Also gehe ich auch davon aus, dass wir haben so in dem ersten Jahr, in 2023, hat man so eben erstmal rumgespielt mit KIs und einfach so ein bisschen rumgetestet und ausgetestet. Im letzten Jahr war es so ein bisschen so, habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Phase, wie kann man das jetzt in den Produktivbereich reinbekommen? Und in diesem Jahr wird sich zeigen, eben wer es schafft, das wirklich in den Produktivbereich reinzubekommen.
Ja, ich finde zum Beispiel, man kann das vielleicht so an einem Callcenter-Service-Bereich kann man das ganz gut festmachen. Ne? Ich meine, wir hatten die Schlagzeilen 23 und 24 gehabt, wo große Unternehmen, sag ich mal, im Callcenter, in den Service-Bereichen angefangen haben, KI einzusetzen, um dort Service-Anfragen abzuwickeln. wenn ein Startup heute eine Serviceabteilung aufbaut, die setzen niemanden, keinen Studenten mehr hin, der mit dem Headset irgendwie telefoniert, sondern die werden das direkt in KI denken. Es wird kein Service Center mehr in Zukunft mit Menschen geben, da bin ich fest von überzeugt. Also für Unternehmen, die jetzt gegründet werden, die jetzt aufbauen, die jetzt wachsen, das macht überhaupt keinen Sinn, das überhaupt noch zu denken. Und das ist das, was ich meine, wo ich glaube, da müssen die anderen jetzt einfach nachziehen und müssen einfach gucken im Prinzip, dass sie da nicht eingeholt werden an der Stelle. Ne? Weil, gut, hatte ich schon gesagt. Ich hau mal was ganz Großes raus. Ich bin schon auf nächstes Jahr gespannt, wenn wir es überprüfen. Ich glaube, Google wird ChatGPT überholen. Wir werden nicht mehr über ChatGPT Ende des Jahres sprechen, sondern wir werden Google in einem Atemzug auf gleichem Level verwenden, vielleicht sogar schon auf höherem Level. Ich glaube, dass Google es tatsächlich geschafft hat, jetzt da Fahrt aufzunehmen und gemerkt hat, im Prinzip, wir müssen da was, wir sehen es auch im Dezember, das war irgendwie so nicht nur das OpenAI-Monat gewesen, die da ja 12 Tage lang jeden Tag irgendwie Neuerungen rausgehauen hat. Google hat immer mitgehalten und hat ähnlich große Dinge wie zum Beispiel Veo oder auch das Update für Notebook LM oder neue Gemini-Modelle etc. Ich glaube, Google wird mega Gas geben. Das werden die nicht auf sich sitzen lassen, dass da OpenAI denen da irgendwas abläuft. Vor allem, sage ich mal, auch im Zuge von der Suchfunktion, die OpenAI mit ChatGPT Search letztes Jahr eingeführt hat, wird Google natürlich da mega Gas geben müssen bei dem Bereich. Und ich glaube, das tun sie. Und ich glaube, das werden sie noch vermehrt 25 machen. Ich glaube, wir werden nächstes Jahr im Januar werden wir das überprüfen können. Wir werden aber sehen, wir werden genauso viel Google Gemini nutzen wie ChatGPT.
Also du willst damit sagen, ich fange wieder an mit googeln.
Ja, wenn du so siehst, sollten wir den Begriff vielleicht zumindest nochmal irgendwo warm halten, damit wir ihn wieder rausziehen können, falls okay. es so kommt.
Ich hole den schon mal hier so aus meiner virtuellen Tonne heraus und lege den nochmal hier so hin und sage, vielleicht muss ich ihn doch nochmal reaktivieren. Da kommt denn die Ablage erstmal bei mir. Genau. Also, Ich gebe dir recht, ich bin selber überrascht gewesen darüber, was eben gerade in diesem letzten Quartal Google dort nochmal so aus dem Hut herausgezaubert hat. Und ich finde, die fahren halt in der Zwischenzeit eine ziemlich smarte Strategie, dass sie einfach nicht so großen Hype um alles machen, sondern einfach schauen, na mal gucken, was die anderen machen. Und wenn die was Cooles ankündigen, dann können wir das ja auch ankündigen, wenn wir es eh schon in der Schublade haben und geplant haben zu veröffentlichen. Also die sind mit sehr leisen Tönen gerade unterwegs, was wirklich dem Konzern ganz gut tut, nachdem die doch am Anfang ganz schön viel auf die Mütze bekommen haben.
Ja, Google ist jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie so die komplett fertigen Produkte auf den Markt zu schmeißen irgendwie, sondern da wird viel getestet. Und wenn man mal so in die Entwicklungsumgebung auch von Google Gemini irgendwie reinschaut, zum Beispiel sich mit Gemini zu unterhalten, das lässt sich dort aktivieren sauber und das macht viel mehr Spaß, als sich mit ChatGPT zu unterhalten. Sie müssen es halt dann nur mal entsprechend rausbringen. Vielleicht sind sie da tatsächlich, haben sowas gelernt und sagen, wir gucken mal, was die anderen so machen und dann machen wir es auch, aber noch einen Ticken besser.
Aber ich denke, das Ganze eben wird sich eben nur etablieren können, auch bei Google, wenn sie dann eben auch die API-Zugänge mal zu ihren Modellen eben freigeben. Also so aktuell habe ich den Eindruck, da kommt man nicht so leicht dran. Oder?
Mir ist zumindest auch nichts bekannt. Obwohl Google da ja normalerweise zumindest bei Tools, die sie etabliert haben, da relativ offen ist. Ne? Also offener als viele anderen Unternehmen, die sagen, okay, wir geben den Entwicklern relativ schnell Zugriff. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf Notebook LM oder sowas anspielst, da ist mir zumindest auch noch keine API bekannt, mit der man Notebook LM irgendwie steuern könnte. Das wäre natürlich auch sehr schön. Das stimmt.
Ja. So, dann, ich schaue auch noch mal was raus. Und ja, zwar, ich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr was ganz Besonderes erleben werden, und zwar, dass wir eben sehen werden, dass mit KI, mit Hilfe von KI, schnell 3D-Modelle erstellt werden. Warum glaube ich das? Weil ich gehe davon aus, dass eben die Konsistenz, also gerade von Charakteren oder Gegenständen, also Personen, Gegenstände, irgendwas anderes, der Durchbruch gerade im Bereich Video-KI und auch eben Foto-KI nur erreicht werden kann, wenn die KI im Hintergrund eben gute 3D-Modelle erstellen kann und dann mit der Hilfe dieser 3D-Modelle aus verschiedenen Blickwinkeln dann die Inhalte generiert. Aktuell haben wir ja immer das Problem, dass sich das immer mal wieder abweicht. Und ich gehe davon aus, also meine Prognose ist, wir werden sehen, dass der nächste Schritt sein wird, die werden 3D-Modelle erstellen und dann dieses Modell in den virtuellen Raum zu setzen und dann mit KI aus der verschiedenen Richtung, aus den verschiedenen Perspektiven, die Aufnahmen zu machen, ein Bild oder Video.
Ah, ich bin sehr gespannt. Also du bräuchtest ja trotzdem mindestens 3 Seitenansichten, ne? Gegebenenfalls vielleicht sogar auch 6 Ansichten, um der KI irgendwie auch...
Ja, selbst wenn du... Also selbst wenn du das fiktiv machst, also selbst wenn du der sagst, hier, pass mal auf, ich gebe dir einen Textprompt rein und jetzt erstell mal daraus eben ein Video. Also bei einem Bild ist es erstmal vielleicht gar nicht so relevant, weil da kann der irgendwas erstellen, außer die Bilder-KIs entwickeln sich so weit, dass man sagt, okay, jetzt erstell mir auf Basis dieses Bildes eine Serie. Also wenn du zum Beispiel ein Bildband erstellen möchtest oder sowas.
Okay,
dass man also nicht immer die Prompts anpassen muss, sondern dass man sagt, okay, du kannst diesen Charakter hier rausnehmen und diesen Charakter verwenden wir weiter.
Okay.
Und bei Videos ist es aber, da haben wir ja immer das Problem, dass irgendwelche Artefakte reingerechnet werden. Also es wird ja immer besser, also da flüchte ich dir bei. Also die Entwicklung ist wirklich beeindruckend. Aber trotzdem verändern sich die Personen, das Aussehen in bestimmten Formen. Und ich denke, die Lösung ist, dass man dort im Hintergrund halt faktisch ein 3D-Modell hat und dann immer mit diesem 3D-Modell auch arbeitet.
Ah, ich bin gespannt. Wie das, ja, ich dachte gerade erst so an unsere Arbeit, was wir so die letzten 20 Jahre gemacht haben, so E-Commerce und Produkte für Online-Shops etc., ne? Und für konkrete Produkte brauchst du ja schon sehr konkrete und genaue Bilder, ne? Also ich sag mal, wenn so BMW irgendwie ein neues Modell irgendwie released und ein 3D-Modell davon braucht, da wird sich KI, sag ich mal, wahrscheinlich noch viele Jahre die Zähne ausbeißen an dem Detailgrad, an Genauigkeit, was da letztendlich passen muss. Okay, was noch, Ronny? Was erwartest du noch? Was wünschst du dir noch für 2025?
Ich würde dir erstmal den Ball zurückspielen. Du kannst ja noch ein bisschen was zur Video-KI sagen.
Ja, ich habe bewusst gar nichts gesagt, weil ich gar nicht so große Erwartungen, ehrlich gesagt, an der Video-KI habe. Ich glaube, es wird Video-KI wird sich ähnlich entwickeln, wie wir es in anderen Bereichen auch haben, dass man sagt, das wird deutlich nutzbringender für den praktischen Alltag sein, ne? Das ist am Anfang ist es so, dass man sagt, okay, jetzt ist die Technologie faszinierend, die Ergebnisse sind faszinierend, aber was mache ich denn jetzt in der Praxis irgendwie damit, ne? Also kann ich jetzt irgendwie schon mein Reel irgendwie damit bauen? Kann ich in den Social Networks irgendwie schon Videos dafür irgendwie generieren? Alles noch ein bisschen schwierig und dann doch viel Detailarbeit und dann dauert es auch noch relativ lang, bis die Videos gerechnet sind etc. Das heißt, da ist immer noch viele Hürden. Nicht, dass es nicht gehen würde, das geht natürlich, aber die Hürden sind noch relativ hoch, sodass so der normale Social Media Manager, Producer, Content Creator, da am Ende trotzdem immer noch ewig sitzt an so einer Video-KI und wenn du das dann noch nachbearbeiten musst und dann wird es sowieso schwierig. Also ich glaube, das wird nochmal so ein Thema werden und wenn du, ich sag mal, schau dir die Bildentwicklung an, das wird schon ähnlich sein, ne? Also die ersten Bildtools, die wir hatten, Midjourney, was extrem schwierig zugänglich war durch die Discord-Server, hat jetzt seine eigene GUI bekommen, ist zugänglich für alle, aber selbst das ist gar nicht mehr notwendig, weil ich eigentlich in allen Tools, wo diese Menschen Content kreieren, inzwischen auch die Modelle, außer Midjourney, weil es dort keine API gibt, auch die ganzen Modelle irgendwie mit drin habe, ne? Also hast du ja Flux angesprochen, Flux kann man ja nicht nur runterladen und sich irgendwie lokal irgendwie nutzen, sondern Flux ist in ganz vielen Tools inzwischen irgendwie als Modell irgendwie drin. Und ähnlich, glaube ich, wird es auch so bei Videos sein, dass man sagt, okay, ich muss nicht zu Sora gehen, ich muss nicht zu Veo oder auch nicht zu Runway ML gehen, sondern über APIs wandert das in die Tools rein, wo Content kreiert wird. Und damit wird es auch, glaube ich, viel einfacher werden, passenden Content, den ich auch nutzen kann, irgendwie zu entwickeln. Das wäre meine Erwartung für Video 2025. Sie ist gar nicht so groß. Ich hätte, was ich mir wünschen würde, wäre natürlich so ein Blockbuster, der so mit KI irgendwie gemacht wurde. Ich glaube, das wird aber 2025 noch nicht passieren.
Okay, dann, wenn du sagst, wenn du das nochmal so angesprochen hast, was wäre mein Wunsch für 2025? Nun, ich gehe mal in eine ganz andere Richtung nochmal rein und sage mir, ich würde mir wünschen, dass der Druck von außen auf die EU so steigt, dass man sich nochmal genau überlegt, ob diese ganze KI-Regularien, die man hier alle so reingeworfen hat, in der Form wirklich noch so sinnvoll sind aktuell. Oder ob man dort vielleicht nicht ein paar Modifikationen vornehmen sollte, zumindest für kleinere Unternehmen, dass die eben schneller wachsen können, dass man zumindest auch mal ein kleines Gegengewicht aufbaut zu den Big Playern, die wir derzeit sehen, die sich weltweit gerade herausbilden.
Ronny hängt noch in unserer letzten Folge drin. Das war die 25, hört da mal rein. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, ob man KIs regulieren sollte oder nicht. Da ist uns auch noch eine Episode offen, fällt mir gerade ein. Da haben wir darüber gesprochen. Ja, da gibt es vieles, glaube ich, was wir da überdenken müssen, weil am Ende ist es vermutlich, wir wissen es ja noch gar nicht, weil der AI-Act ist ja noch gar nicht in Kraft, ne? Der kommt jetzt in den nächsten Tagen, zumindest, also er ist in Kraft, aber die Umsetzung kommt jetzt in den nächsten Tagen und der AI-Act ist aber nicht das Problem, der Digital Marketing Act ist das größere Problem irgendwie an der Stelle. Und die Verunsicherung, glaube ich, die die Europäische Union inzwischen bei vielen großen Tech-Konzernen in den USA einfach gestreut hat mit ihrer dauernden Regulierung und dauernden Überprüfung dessen, was wir in der letzten Folge ja schon besprochen haben, Probleme zu lösen, die noch nie eingetreten sind irgendwie an der Stelle. Ja, also das würde ich mir tatsächlich auch wünschen. Das wäre tatsächlich auch sehr schön.
Also vielleicht haben wir es ja, vielleicht, das ist so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht erleben wir es ja, vielleicht jetzt nicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr, dass wir nicht sagen müssen, ja, es gibt ein neues Tool, aber nicht verfügbar in der EU.
Das kann immer passieren.
Weil das ist irgendwie, das ist so, also das passt ja schon gar nicht mehr aussprechen. Ne?
Das stimmt. Und in einer der nächsten Folgen unterhalten wir uns mal über das Thema Robotik. Das würde mich ja auch interessieren, was du darüber denkst und wie da deine Beobachtungen sind, dass KI sich auch so ein Stück weit von unseren Rechnern und Smartphones löst und vielleicht in andere Geräte oder vielleicht sogar Roboter im Alltag irgendwie einzieht. Das machen wir auch nochmal ein gutes Thema. Wir füllen unsere Redaktionsplan.
So machen wir das.
Ronny, haben wir noch was vergessen?
Ich bin gespannt, was alles eintreten wird.
Wir schauen
mal. Die
Zukunft
ist wie immer berauschend.
Wir schauen mal. In 365 Tagen nehmen wir eine Folge auf und werden dann nochmal überprüfen, was davon passiert ist oder was nicht. Wenn ihr noch was habt, wo ihr sagt, das wird bestimmt passieren, das sind meine Hoffnungen, das sind meine Wünsche, das sind meine Erwartungen an das Thema KI im Jahre 2025, hinterlasst uns in den Kommentaren. Bewertet uns, wo ihr möchtet, wo ihr gerade unterwegs seid. Ich weiß nicht, auf welcher Plattform ihr uns gerade hört, aber irgendwo kann man immer kommentieren oder bewerten. Und dann würde ich sagen, Ronny, sind wir durch, ne?
Ja, sind wir durch.
Sehr gut, dann wünschen wir euch alles Gute, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.
Ja, bis dahin.